Die Europäische Union.
Entfernt und unzugänglich, elitär und undemokratisch. Eigentlich utopisch?
Der Europakanal. Mit Blick auf die EU-Beitrittskandidatenländer und entgegen hiesigen Vorurteilen.
Polen gehört dazu, glaube ich. So viel ich weiß, noch Lettland und noch ein paar andere. Hat mich nie so großartig interessiert.
Ich habe nichts gegen Ausländer und Wolfsbilder, aber schon mal Deutschland.
Genf, muss es sich so gehauen haben, oder ne?
Genf, deswegen bin ich um 10 Mal im Beitrittsraum.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, war das das? Nee.
Noch 10 Staaten werden nicht schaden, aber danach wird es ein bisschen zu viel.
This is a story of no justice.
Der Europakanal. Das Magazin zu den Beitrittskandidatenländern der EU. Fakten, Berichte, Diskussionen.
Jeden Mittwoch ab 17 Uhr auf der 95.8 bei Radio Z.
Und zum Europakanal meldet sich die Walli. Hallo, grüß euch. Heute im Europakanal natürlich die Nachrichten aus der EU. Und es gibt eine Rezension von einem Beitrag von Holger Münch aus einem Sammelband, von dem ihr beim Europakanal auch schon gehört habt, nämlich dem Zenz-Sammelband EU-Beitritt, Verheißung oder Bedrohung. Musik erst von Superpunk.
Unser Leben lang haben wir nichts verbrochen, sind bei Ämtern und Chefs zu Kreuze gekrochen. Man wendet sich ab von uns, was mir nicht wundert, denn wir sehen aus wie Kranke aus dem letzten Jahrhundert. Wir sind es leid, uns zu schämen, für uns zu fressen, wenn wir auf die Straße gehen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen und möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass nur ein bisschen gleichen. Ich bin nicht böse geboren. Ich wollte nur die Zähne für meinen Bruder und mich. Ich wollte nur die Zähne für meinen Bruder und für mich. Keine Zähne im Maul und Geschwüre im Magen. Wir wollten den Mann nicht verletzen. Wir brauchten das Geld, unsere Zähne zu ersetzen. Ich hab dem Mann nur einen Schlag verpasst. Danach war er im Keller mein Gast. Ich möchte jetzt mal den Anwalt sehen und dann sofort nach Hause gehen. Ich möchte jetzt mal den Anwalt sehen und dann sofort nach Hause gehen. Ich bin nicht böse geboren. Ich wollte nur neue Zähne für meinen Bruder und mich. Ich wollte nur neue Zähne für meinen Bruder und für mich. Ich bin nicht böse geboren. Ich wollte neue Zähne für meinen Bruder und mich.
Nur neue Zähne für meinen Bruder und mich.
Ich wollte neue Zähne für meinen Bruder und für mich.
Das Zentrum für Europa und Nordamerika Studien CENS hat ein Sammelband mit dem Titel EU-Beitritt, Verheißung oder Bedrohung herausgebracht. Ein Interview mit Stefan Lessenich, der einen Beitrag zum schmerzhaften Transformationsprozess der Ostbeitrittsländer in diesem Sammelband verfasst hatte, konntet ihr beim Europakanal bereits hören. Zu einem Beitrag von Holger Münch hört ihr heute mehr. Holger Münch untersuchte die Berichterstattung der deutschen Printmedien zur Erweiterung der EU, die in Wort und Bild verstärkt die sogenannte Rückständigkeit der neuen Länder und die Problematiken dort beschwören. Der Bau eines gemeinsamen EU-Hauses war immer Sache der politischen Eliten, der Unternehmer und der Banker. Als Rechts- und Wirtschaftsraum ist die EU wohl ein Erfolgsmodell, genauso wie als Festung Europa und aufstrebende Militärmacht. Mit der Popularität innerhalb der deutschen Bevölkerung ist es hingegen nicht allzu weit her. Vor allem nicht, wenn es um die Akzeptanz der neuen EU-Länder geht. Die Tschechische Republik und Ungarn werden zwar wegen diverser Urlaubsfahrten Prag A und Budapest O und Gourmet-Erlebnisse halb wohlwollend und halb gnädig akzeptiert. Slowenien ist durch seinen Nettozahlerstatus aus der Krittelzone heraus. Malta ist schön und sonnig und hat ja so nette, distinguierte Einwohner wegen der britischen Kolonialzeit. Zypern ist zu weit weg. Kein Mensch hat Ahnung von Zypern, also wird auch nicht über Zypern geschimpft. Aber wehe, es kommt die Rede auf die Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen und die Slowakei. Ganz abgesehen von Ländern wie Rumänien, Bulgarien, Serbien oder Montenegro, die sich brav an der EU-Warteschlange angestellt haben. Drogen, Autodiebe, Ostbanden tönt es dann. Chaos und ökonomische Schwäche werden assoziiert und graue postsozialistische Alltagstristesse heraufbeschworen. Diese populistischen Wertigkeiten sind aber nicht nur an den Stammtischen gang und gäbe. Auch die deutschen Printmedien bauen ein vorurteilsbehaftetes Szenario auf, wie die Untersuchung von Holger Münch zeigt. Die positive Darstellung der Länder im Osten bleibt laut Münch oftmals Publizistinnen aus den Beitrittsstaaten überlassen. Auffallend sei, dass man in den deutschen Printmedien damit beschäftigt ist, gegen Vorurteile anzuargumentieren, um Vorbehalte zu neutralisieren. Für eine positive Vision darüber hinaus fehlt offenbar die Energie.
Also mein Thema war die deutsche Presseberichterstattung zur EU-Osterweiterung. Und es ging grundsätzlich um die Frage, warum gerade die Deutschen der EU-Osterweiterung so ablehnend gegenüber eingestellt sind. Obwohl die politischen Eliten in Deutschland einen grundsätzlichen Befürwortungskonsens vertreten und dieser Konsens sich eigentlich oberflächlich sogar auf die Medien erstreckt. Also praktisch alle Eliten in Deutschland scheinen für die EU-Osterweiterung zu sein. Die Bevölkerung ist aber eigentlich sehr stark dagegen, die niedrigste Zustimmung in ganz Europa.
Wie lange hast du dafür recherchiert?
Ja, also die Recherche hat nahe mehrere Monate gedauert eigentlich. Also ich habe systematisch 8 deutsche sogenannte Qualitätszeitungen untersucht über einen Zeitraum von 12 bis 13 Monaten, intensiv inhaltlich untersucht und über einen Zeitraum von 5 Jahren insgesamt nochmal quantitativ untersucht. Also sprich Häufigkeit der Berichterstattung zur EU-Osterweiterung und nochmal Polen dabei besonders berücksichtigt.
Rausgekommen ist bei dieser Recherche, dass vor allem Vorurteile verstärkt werden in diesen Qualitätszeitungen. Sei es durch Berichterstattungen, sei es auch durch Bildbeisteuerungen. Kannst du das näher ausführen?
Es ist so, dass also, wie ich sagte, grundsätzlich herrscht ein großer Konsens über die Mediengrenzen hinweg, dass die EU-Osterweiterung gut und sinnvoll und richtig ist. Schaut man aber genauer hin, dann erschließt sich schon ein enger Zusammenhang zwischen der ablehnenden Haltung in der Bevölkerung und der Berichterstattung. Zum einen ist kaum Interesse da. Also die Berichterstattung zur EU-Osterweiterung hat eigentlich bis vor einiger Zeit kaum stattgefunden. Wenn man die Berichtshäufigkeit vergleicht zum Beispiel zwischen Polen und Frankreich, ist der Unterschied riesengroß. Für alles, was östlich der Oder passiert, gibt es in der Berichterstattung kaum Interesse. Oder gab es zumindest im untersuchten Zeitraum kaum Interesse. Mhm. Wenn berichtet wird, dann ist das Problem, dass eben da negative Aspekte überwiegen. Sei es jetzt ökonomisch, sei es institutionell, sei es einfach bezogen auf zum Beispiel Sicherheitsfragen, die mit der EU-Osterweiterung zusammenhängen. Also es gibt eigentlich keine griffigen, positiven Argumente, die ja leicht verständlich und nachvollziehbar sind, die zum Thema Osterweiterung in der deutschen Presse erscheinen. es dominieren einfach negative Argumentationslinien. Und selbst bei den Befürwortern, diejenigen, die also bewusst positive Argumente vorbringen, werden diese positiven Argumente wiederum durch negative Begründungen abgestützt. Also positiv-negative Argumente praktisch, die dann damit argumentieren, dass zum Beispiel Deutschland aufgrund seiner Verbrechen im Zweiten Weltkrieg einfach den östlichen Nachbarn diese Osterweiterung schuldet, oder eine andere Argumentation, die häufig auftaucht, ist, dass ein großes Interesse daran bestehen muss, von deutscher Seite den Osten zu stabilisieren, denn vielleicht könnten ja die Demokratien dort noch zusammenbrechen und eine Balkanisierung auch von Ost-Mitteleuropa stattfinden, die dann auch den Westen mit in so einen Strudel von Chaos und politischer Desorganisation zieht.
Du hast auch ein Ranging verfasst über die Qualitätszeitungen, die du untersucht hast. Kannst du uns die mal aufdröseln?
Also es ist so, dass die Zeit beispielsweise, sagen wir mal, liberales Medium, das relativ in der Mitte ist, eigentlich am meisten, am ausführlichsten berichtet hat, also nicht von der Masse her, sondern von der Anzahl der Argumente her. Als Wochenzeitung berichtet sie natürlich grundsätzlich weniger als eine Tageszeitung, aber die Argumente waren einfach vielschichtiger. Da waren auch am meisten positive Argumente zu finden, und das ist auch so ein bisschen der Ankerpunkt, an dem sich das so nach außen hin praktisch festmacht. Das heißt, die Zeitungen, die man eher so in der Mitte einordnen kann, die sind eher neutral, und zu den Rändern hin, egal ob das jetzt nach rechts oder nach links ist, scheint es so zu sein, dass da eigentlich negative Aspekte immer mehr dominieren. Also das war zum Beispiel so, dass bei der Taz und beim Fokus, also als eine eher linke und eher rechtes Agenda-Setting, dass da anscheinend die meisten oder sagen wir die stärksten Vorbehalte transportiert wurden. Beim rechten Agenda-Setting, dann schien es so zu sein wie beim Fokus, da wurde eben hauptsächlich dann über Kriminalität aus dem Osten, also praktisch der Import von Kriminalität aus dem Osten berichtet, den wir zu befürchten haben. Und bei der Taz, da ging es dann eben um den religiösen Fanatismus in Polen, radikalen Katholizismus und um nationalistische Bewegung in Polen. Also die Zeitungen haben aufgrund ihres eigenen Agenda-Settings eine gewisse Affinität zu bestimmten Themen, die geeignet sind, eigentlich Vorbehalte zu verstärken.
Ihr hört gleich den zweiten Teil des Interviews, zuerst Musik von My Robert Friend Way Down.
auch darauf Acht gegeben oder das mit einbezogen, dass Publizistinnen aus den Beitrittskandidatenländern, aus den Beitrittsstaaten auch bei uns veröffentlichen, auch in diesen Zeitungen, die du untersucht hast. Und ihnen bleibt dann die positive Darstellung der Osterweiterung überlassen. So meintest du. Allerdings ist die Quantität der von ihnen dargelegten Artikel ja nun nicht so häufig wie die von hiesigen Schreiberlingen.
Ganz genau. Also ein interessanter Aspekt oder ein interessantes Ergebnis war, dass bei positiven Argumenten, die also ganz grundsätzlich die EU-Osterweiterung befürworten, dass da praktisch vor allem ostmitteleuropäische Publizisten eine Deutungshoheit hatten. Also die meisten positiven Argumente waren importierte Argumente aus beispielsweise Polen oder auch aus der Tschechischen Republik. Also was dann nochmal klar macht, dass dieses Fehlen von positiven Visionen zur EU-Osterweiterung, dass diese Kraft für Visionen in Deutschland eigentlich fehlt und durch diesen Import von positiven Argumenten nochmal klarer zutage tritt.
Hast du denn die von dir untersuchten Tageszeitungen bzw. Wochenzeitungen auch kontaktiert und sie darauf hingewiesen auf deine Untersuchungen?
Also ist es so, dass es gerade was so diesen EU-Osterweiterungskosmos betrifft, dass es da so eine Community gibt. Also da sind schon alle relativ gut vernetzt. In dieser Community sind die ganzen Veröffentlichungen darum bekannt. Also meine Studie wurde beispielsweise auch in Warschau mal vorgestellt auf einer Konferenz. Das heißt, da zum Beispiel von der Frankfurter Rundschau oder von der Taz und so weiter, die Leute, die haben die also mit Sicherheit bekommen.
Irgendwelche Reaktionen bekommen?
Nee, interessanterweise nicht. Also hat mich auch ein bisschen gewundert. Der Punkt ist vielleicht, dass sich da die Journalisten auch darüber klar sind grundsätzlich, dass ihre Berichterstattung eben oftmals Effekte produziert, die von ihnen selbst nicht beabsichtigt sind. Also das heißt, man kann ja auch nicht sagen, dass die Journalisten an sich der EU-Osterweiterung skeptisch gegenüberstehen. Es sind einfach gewisse Zwänge, also Produktionszwänge in bestimmten Darstellungsformen der Medien, die auch zu so einer Bevorzugung von negativen Argumenten führen. Also dieser altbekannte Spruch, only bad news are good news, der trifft schon zu. Ne? Und da sehen sich natürlich auch Journalisten in einer gewissen Opferrolle, das heißt Opfer ihres eigenen Produktionsprozesses. Also wichtig ist, dass eben die politischen Eliten praktisch einen größeren Einfluss haben, was ja zum Beispiel diese Produktionsfaktoren betrifft, ist noch wichtig, dass die Medien einfach auch so Sklaven der Ereignisse sind, weißt du? Also das heißt, wenn es kein konkretes Ereignis gibt, an dem man eine Berichterstattung aufhängen kann, dann wird in der Regel auch nicht berichtet.
Soweit Holger Münch zu seinem Artikel. Die Beiträge in dem Zenz-Sammelband sind vielfältig. So behandelt die polnische Autorin Joanna Regulska den großen Einfluss, den die katholische Seite Polens auf die Verhandlungsführung bezüglich der Frauenrechte hatte. Die Kirche habe ihre Zustimmung zur EU-Integration von der Haltung der Regierung zur Abtreibungsfrage abhängig gemacht. Die EU setze in ihrer Gleichstellungspolitik doppelte Standards, lautet der Vorwurf der Autorin. Ein Beitrag von Jürgen Dieringer weist darauf hin, dass die Regionalpolitik der EU zentralistisch organisierten Staaten die Übernahme einer föderalen Struktur aufzwinge. Politisch-administrative Traditionen des Landes spielten keine Rolle, was er am Beispiel Ungarns ausführt. Das und mehr im lesenswerten und knapp 300 Seiten starken Sammelband EU-Beitritt, Verheißung oder Bedrohung. Und nochmals, Herausgeber ist das CENS, das Zentrum für europäische und nordamerikanische Studien, und erschienen ist der Band bei Leske und Budrich. Ihr hört Musik von The Books, The Future, Wouldn't That Be Nice?
World is wood. I try. mind of its own. Streamer and defiant. The mind has a mind of its own. On we go.
Willkommen zu den Nachrichten aus der EU, gelesen von Reinhard Pelger.
Festung Europa. An einem Wochenende wurden gleich zwei Schiffe mit Flüchtlingen in der Meerenge von Lampedusa zwischen Sizilien und Tunesien geborgen. An Bord waren ein paar Überlebende, doch vor allem Tote. Wie viele der ehemaligen Passagiere bereits gestorben waren, konnte nicht ermittelt werden. Die Überlebenden des zweiten Schiffs sprachen von ca. 100 Personen, mit denen sie drei Wochen zuvor von Libyen aus aufgebrochen waren. Nach drei Tagen fiel der Motor des 12 Meter langen Frachters aus und das Schiff trieb ziellos im Mittelmeer umher. Was sich dann abspielte, ist schwer vorstellbar. Hunger und Kälte rafften die Menschen nach und nach dahin. Insgesamt 742 Menschen starben in den vergangenen 18 Monaten beim Versuch, Europa zu erreichen, schrieb Liz Filteke vom London Institute of Race Relations Ende August. Ihre Aufzählung beruht jedoch lediglich auf den vorgefundenen Presseberichten und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Innenminister der EU-Staaten Spanien, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland waren in ihrem letzten Treffen über das Unglück von Lampedusa sichtlich betreten. Doch nicht allzu lange, denn Hauptthema des Treffens war der sogenannte Kampf gegen die illegale Einwanderung. Der französische Innenminister Nicolas Sarkozy schlug die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone im westlichen Mittelmeerraum vor. Sarkozy beanstandete insbesondere, dass die EU-Kommission im Vorgehen gegen illegale Einwanderung zu langsam reagiere. Spanien soll eine Richtlinie erarbeiten, die Fluggesellschaften zwingt, Daten ihrer Fluggäste an die Grenzbeamten zu übergeben, was das Auffinden von Personen, die nicht innerhalb der zugestandenen Frist ausreisen, erleichtern soll. Außerdem soll eine Zusammenarbeit zwischen den sechs Anrainern, also Spanien, Frankreich und Italien im Norden und Marokko, Algerien und Tunesien im Süden eingerichtet werden. Das Schema dieser Zusammenarbeit bleibt wie gehabt. Die Nicht-EU-Staaten erhalten kleine Vergünstigungen und sollen ihre und andere BürgerInnen an der Ausreise in die EU hindern. Geplant ist zudem die Einführung neuer, mit biometrischen Kennzeichen versehener Einreisedokumente und Aufenthaltsgenehmigungen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte scharf die EU-Pläne für sogenannte sichere Herkunftsländer und sichere Drittstaaten. Wer aus solchen Staaten in die EU einreisen will und Asyl beantragt, soll fast automatisch zurückgeschickt werden können. Der Zeitung Le Monde zufolge soll diese Liste bis zum nächsten Innenministertreffen im Februar 2004 zusammengestellt werden. Die polnische Maginot-Linie strotzt vor Sicherheitstechnologie. Durch den Druck und die Finanzspritzen der EU wurde der Ausbau der polnischen Ostgrenze zu einem der größten Investitionsfelder, die es in Polen gibt. Seit 1997 werden 20 neue Grenzübergänge gebaut und bis Ende 2004 sollen noch 6 weitere hinzukommen. Mit Hightech wird gegen sogenannte illegale MigrantInnen und Schmuggler vorgegangen. Dazu gehören moderne Kleinbusse, ausgestattet mit auf dem Dach montierten beweglichen Kameras, deren Reichweite 5 Kilometer beträgt, Wärmebildkameras mit einer Reichweite von 12 Kilometern und Laserbewegungsmessern, die mit großer Genauigkeit die Entfernung des angepeilten Objekts bestimmen können. Ein Großteil dieser Autos wurde und wird durch das EU-Programm FARE finanziert. Allein die Beamten der Grenzstation in Podlasie erhielten durch das FARE-Programm 775 Mobiltelefone, 7 Scanner und 90 Computer. An den Grenzübergängen sind Messgeräte für den Sauerstoffgehalt in LKWs im Einsatz, mit deren Hilfe versteckte Personen ausfindig gemacht werden sollen. Außerdem finanziert die EU Motorräder, Geländewagen, Schneeroller, Hubschrauber und Observierungsflugzeuge für die Grenzkontrolleinsätze. Das neueste technische Prachtstück der Abschottung ist ein sogenannter Heimann, der am Grenzübergang Bobrovniki bei Bialystok an der Grenze zu Weißrussland installiert wurde. Mit ihm kann ein ganzer LKW geröntgt werden. An diesem Grenzübergang ist zudem ein Scanner im Einsatz, der zur Analyse von Ausweisen und Visa dient und anzeigt, ob und wo eine Manipulation stattgefunden hat. Solche Geräte seien umso wichtiger, so die EU, da wegen der Visumeinführung erwartet wird, dass vermehrt Personen mit gefälschten und manipulierten Visa versuchen, über die Grenze zu kommen. Entlang der Grenze wurde zudem ein spezielles Kabel mit Bewegungsmeldern installiert, das zum Beispiel auf den Druck eines Fußes reagiert. In den nächsten 3 Jahren wird die Grenzwache mehr als 5.000 neue Beamte einstellen. Zurzeit arbeiten dort schon 12.000. Neue EU-Richtlinie für Versicherungsbranche. Männer und Frauen sollen bei Versicherungsprämien gleich behandelt werden. Die EU-Kommissarin Anna Diamantopoulou präsentierte heute einen Vorschlag, der beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang zu Waren und Dienstleistungen sichern will und sogenannte Unisex-Tarife vorschreibt. Artikel 4 der neuen Richtlinie fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, den Einsatz des Geschlechts als, Zitat, Berechnungsfaktor für Versicherungsprämien oder ähnliche finanzielle Dienstleistungen zu verbieten. Bisher zahlen Frauen höhere Beiträge für eine private Renten- oder Krankenversicherung, weil sie im Durchschnitt länger leben. Männer bezahlen höhere Prämien im Kfz-, Unfall- oder Lebensversicherungsvertrag. Anna Diamantopoulou hält die pauschale Einordnung eines Kunden in das eine oder andere Geschlecht für nicht gerechtfertigt. Männer wie Frauen sollten nach ihren individuellen Lebensumständen beurteilt werden. Den Versicherungen wird für die Einführung des neuen Regelwerks eine Frist von bis zu 8 Jahren eingeräumt. Der Vorschlag gilt auch für Mietverträge oder Bankkredite. Die deutschen Versicherungen wollen sich mit allen Mitteln gegen den Vorschlag wehren. Auch ein Gang vor den Europäischen Gerichtshof sei nicht ausgeschlossen, sagte die stellvertretende Leiterin des Verbandes der privaten Krankenversicherungen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft und auch die Allianz als deutscher Marktführer drohen mit zum Teil erheblichen Preissteigerungen. Eine Sprecherin Diamantopoulos verteidigte die Richtlinie gegen die Kritik. Das Geschlecht ist nicht der bestimmende Faktor für die Lebenserwartung, sagte sie. Entscheidend sei, ob jemand rauche und aus welcher Region und sozialen Schicht er oder sie stamme. In Hinsicht auf eine mögliche Klage zeigte sie sich gelassen. Peinsame Umfrage. Nach einer 150.000 Euro teuren Umfrage, die im Oktober von europäischen Meinungsforschungsinstituten zum Thema Irak und der Weltfrieden geführt wurde, herrscht Entsetzen über das Ergebnis. Mehr als 7.500 EU-BürgerInnen in 15 EU-Mitgliedstaaten wurden zur Situation im Irak und den Auswirkungen auf den Weltfrieden befragt. 59% der EuropäerInnen sehen Israel als die größte Bedrohung für den Weltfrieden. Die Deutschen teilen diese Meinung zu 65%. Nach heftiger Kritik aus Israel haben sich führende EU-Repräsentanten von der Umfrage distanziert. Kommissionspräsident Romano Prodi versicherte, die Umfrage gebe nicht die politische Meinung der Kommission wider. Prodi zeigte sich besorgt über eine offenbar andauernde Voreingenommenheit in Europa gegenüber Israel. Möglicherweise, so Prodi, sei die entsprechende Frage nicht angemessen gestellt worden. KritikerInnen dieses jüngsten Eurobarometers meinten, der Nahostkonflikt lasse sich nicht auf einen Satz und schon gar nicht auf eine dümmliche Umfrageformulierung reduzieren. Die Umfrage sei suggestiv und irreführend gewesen, hieß es auch im israelischen Fernsehen. Der Leiter des Simon Wiesenthal Zentrums in Los Angeles, Rabbi Marvin Hier, nannte das Umfrageergebnis einen Ausdruck rassistischer Fantasien. Sollten sich die Ergebnisse bewahrheiten, müsse die EU vom Friedensprozess im Nahen Osten ausgeschlossen werden. Brav gemacht. Die EU-Kommission wird heute den Weg für den Beitritt der 10 Kandidatenländer freimachen. Zum letzten Mal legt Erweiterungskommissar Günther Verheugen Berichte darüber vor, inwieweit sie die nötigen Bedingungen für den Beitritt zur EU erfüllen. Am 1. Mai 2004 werden Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Malta, Zypern und Polen als Mitglieder in die Europäische Union aufgenommen. Die einen warten, die anderen werten. Bei der Prüfung durch die Kommissionsexperten sind in etwa 40 der 1400 Themenbereiche noch Mängel festgestellt worden. Sie liegen vor allem im Bereich des Binnenmarktes, etwa der Niederlassungsfreiheit. So gibt es unter anderem Probleme bei der gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen, beispielsweise von Hebammen. Auch bei der Lebensmittelsicherheit, der Tiergesundheit und dem Verbraucherschutz bemängelte die Kommission noch Punkte. Die Türkei bleibt weiterhin in der Warteschleife. Von der Beurteilung der Situation in der Türkei durch die EU-Kommission 2004 hängt es ab, ob 2005 Beitrittsverhandlungen mit Ankara aufgenommen werden.
Die Europäische Union.
Entfernt und unzugänglich, elitär und undemokratisch. Eigentlich utopisch?
Der Europakanal. Mit Blick auf die EU-Beitrittskandidatenländer und entgegen hiesigen Vorurteilen.
Polen gehört dazu, glaube ich. So viel ich weiß, noch Lettland und noch ein paar andere. Hat mich nicht so großartig interessiert.
Ich habe nichts gegen Ausländer, um Gottes Willen, aber schon mal Deutschland.
Genf, wo sie sich so gehauen haben? Nee, ne?
Genf, das Ding, wenn wir 10 Mal Beitrittsverhandlungen.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, war das das? Nee.
Noch 10 Staaten werden nicht schaden, aber danach wird es ein bisschen zu viel.
This is a story of no justice.
Der Europakanal. Das Magazin zu den Beitrittskandidatenländern der EU. Fakten, Berichte, Diskussionen.
Jeden Mittwoch ab 17 Uhr auf der 95.8 bei Radio